Zumindest wenn man da länger lebt und nicht einfach als Tourist durchkommt, sondern wirklich auch da leben möchte. Ja, als wir ausgereist sind, das, worauf muss ich drücken? Rechts oder links? Ja. Als wir ausgereist sind, 2021, da war Covid noch so ein bisschen da. Das hier ist ein Bild von unserem Flug. Wir waren 20 Leute in einem großen Jet, konnten uns jeder eine Reihe aussuchen und schlafen legen. Genau, sind dann in Bangkok angekommen im September und hatten dann erstmal 2 Wochen Quarantänehotel. Also wir waren mitten in Bangkok in einem Hotel auf dem 28. Stock und durften das Zimmer 2 Wochen lang nicht verlassen. Außer für 2 Covid-Tests, wo dann jemand mit so einem kompletten Anzug reinkam und so behandelt, als ob wir radioaktiv wären quasi. Genau, das war unser Start in Thailand und dann durften wir zum Glück dann 2 Wochen später, nachdem die Quarantäne rum war, nach Chiang Mai, was halt die größte Stadt im Norden von Thailand ist. Und ja, da auf der rechten Seite seht ihr unser erstes Haus, in das wir dann gezogen sind. Da hat uns jemand geholfen, ein Haus zu finden. Ja, und danach konnten wir dann ab November mit unserem Thai-Sprachstudium beginnen. Also wir konnten in Thailand sein, weil wir 3 Jahre lang hintereinander ein Studentenvisum bekommen haben. Und damit verknüpft war halt, dass wir zur Chiang Mai University gegangen sind und dort einen Thai-Sprachkurs gemacht haben. Auf dem Bild hier seht ihr unsere Lehrerin. Sie bringt uns so ein bisschen die Tonregeln bei und ja auch das Thai-Alphabet. Ja, wir sind am Anfang auch nur mit dem Motorroller rumgefahren. Später haben wir dann ein Auto gehabt, besonders in der heißen Jahreszeit ohne Klimaanlage. Ziemlich anstrengend und waren wir wirklich sehr froh. Ja, und falls ihr euch fragt, wie das Thai-Alphabet aussieht, also hier, das sind die Konsonanten, die Vokale sind noch nicht mal mit drauf und das sind 2 Bibelverse. Also es ist noch nicht wie Chinesisch, wo man nur Symbole hat. Es ist noch ein Alphabet, mit dem man wirklich auch schreiben kann, aber es ist halt was ganz anderes. Und ja, damit ihr mal hört, wie sich das dann auch anhört, lese ich einfach mal die Verse vor. Jut rum don kong lob manut nai batomagan nan mue prajau sang pendin le tong fa pendin yang rai rabiab le wang plau yu mi nam luk poklum pendin le kwam mue poklum nam pravinyan kong prajau kluan wai เหมือนพายุอยู่เหนือน้ำนั้น Entschuldigt. Das waren jetzt die ersten beiden Verse in der Bibel. Also 1. Mose 1, 1 und 2. Und wie ihr schon seht, man braucht ein bisschen länger, um die zu schreiben und auch zu lesen. Die Bibel von denen ist auch ein bisschen dicker als unsere. Genau. Ja, hauptsächlich... neben der Universität haben wir uns allerdings auch mit anderen Leuten getroffen im Haus und auch manchmal im Café, um Thai weiterzulernen, noch ein bisschen intensiver zu lernen. Und da ging es dann ganz am Anfang oft um die Frage, was ist das? Also wenn man jetzt auf irgendwas zeigt und in Thai fragen möchte, was ist das, dann ist das diese Phrase, die da oben steht, Ni Arai. Das heißt dann einfach nur, was ist das? Und jemand kann dann ganz einfach antworten, nie, und dann sagt er das Wort. Und dann wissen wir, so heißt das Wort für diese Sache, die wir ja erfragt haben. Ja, und so war es am Anfang für uns eigentlich so, dass wir oftmals rausgegangen sind. Wir haben viele Bilder gemacht, Videos und haben immer die Sprachhelfer, die wir dann hatten, gefragt, nie arai, was heißt das und das und das? Und haben uns diese Sachen dann immer aufgenommen und dann viel so durch Hören immer wieder anhören, haben wir dann auch mehr und mehr gelernt, was die Wörter heißen, zu verstehen und dann später auch selber zu sprechen. Genau, und da mussten wir halt auch so manche Wörter lernen von Tieren, die wir nicht haben, also ein Skorpion bei uns am Haus, auch so ein giftiger Tausendfüßler und jede Menge Straßenhunde überall in Thailand und Wasserbüffel. Also einfach ein bisschen andere Welt. Und auch, wenn man an den Markt geht, das ist auch Obst, was die jetzt in Europa nicht so kennen. Es gibt super leckeres, immer frisches Obst in Thailand, weil die halt quasi immer Sommer haben. Zumindest aus unserer Perspektive. Ja, und da auf der rechten Seite, da gab es bei einer Gemeinde dann so ein Tintenfisch-Barbecue. Das fand ich jetzt nicht so gut, aber genau, wir haben es probiert. Alles in allem aber hat sich dieses erste Jahr in Thailand für uns so ein bisschen wie eine Wüste angefühlt. Also wir kamen an, es war super schwierig, Menschen zu treffen, weil in Thailand viele Menschen noch auf Abstand waren und überhaupt nicht zu verstehen, wenn die alle eine Maske aufhaben und so. Und ja, auch in der ersten Gemeinde sind wir noch nicht so gut klargekommen und hatten dann ja auch irgendwann den Fall, dass wir mit einer Sprachhelferin aufhören mussten. Auf einmal standen wir ohne irgendwas da. Und einen Monat lang hatten wir dann auch Pause von der Uni und dann standen wir wirklich da und waren irgendwie so, was machen wir denn jetzt hier, Gott, das ist ja voll doof. Also warum haben wir jetzt hier so eine schwere Zeit? Und das war so fast ein Jahr, nachdem wir angekommen sind. Und danach haben wir eine Gemeinde gewechselt und haben da auch neue Sprachhelfer gefunden. Was halt für uns total wichtig ist, weil das ist wie so ein Freund, der einen so ein bisschen begleitet, von dem man lernt und die man über die Zeit dann auch wirklich gut kennenlernt. Ja, und das zweite Jahr und das dritte Jahr sah dann eher so aus wie so eine grüne Blumenwiese für uns im Vergleich zu der Wüste vorher. Ja, wir waren nicht mehr so einsam durch die neue Gemeinde. Wir haben verschiedene Freunde getroffen. Hier sind ein paar Bilder von verschiedenen Events. Also wir hatten auch so eine Jugendgruppe bei uns. Das Bild oben links ist, wie wir den Stock Brot zeigen. Das kennen die auch nicht. Die machen das übrigens mit Sticky Rice um den Stock und halten das dann über das Feuer. Das gibt es bei denen auch. Ja, und ansonsten andere Dinge mit Gemeinde, eine Freizeit. Und dann sind wir mal zu so einem Benefizlauf gegangen. Und das hat uns wirklich geholfen, anzukommen und ja, wirklich Freunde zu finden. Und jetzt darf die Alice noch machen. Naja, das sind noch mehr Freunde.
Ja, ich möchte jetzt weitererzählen von die zwei hier. Die sind unsere beste Freunde, Gro und Ellen. Ja, und diese Beziehung war echt eine Gebetserhörung und wir erinnern uns noch, wie wir einen Sonntagmorgen, wir haben uns, also es war Ende dieser Wüstezeit und wir haben uns sehr einsam gefühlt und unsere Organisation sagte, ja, du musst mehr Sprachhelfer finden und wir dachten, wie machen wir das? Also die Leute sind alle am Arbeiten oder die haben keine Zeit und das ist unmöglich. Und dann haben wir einfach ja, ganz geistlich so gebetet und dachte, ja, okay, das ist es, aber wird nichts. Und dann sind wir zu dieser Gemeinde gegangen und nach der Gemeinde kam dieser Mann, der Go, zu uns. Und der hat uns gefragt, ob wir teilnehmen wollten und er sagte, ja, meine Frau und ich, wir haben ganz viel Zeit. Wir arbeiten so, wir machen so Homeoffice. Wie sagt man das? Self-employed? Selbstständig, danke. Genau, und wir würden euch gerne Thai beibringen. Und dann hat er uns gefragt, ja, wie oft in der Woche sollen wir vorbeikommen? Und das war so eine Gebetserhörung, das ist total schockiert. Aber wir haben uns so gefreut, wie Gott das es denen einfach aufs Herz gelegt hat. Ja, und dann kamen die tatsächlich jede Woche für die letzten 2 Jahre zu uns. Wir haben oft zusammen gekocht und wir haben die dann Spiele beigebracht. Die waren von Uno ganz begeistert. Also die hatten gar keine Kartenspiele oder Brettspiele. Ja, und ich finde diese Bild links total cool. Es zeigt auch den Größenunterschied. Go hat mir gezeigt, wie man Spiegelei richtig brät in Thailand. Genau, und Gott hat uns auch danach mit anderen Sprachhelfern gesegnet. Also die letzten 3 Jahre waren wir nur wirklich um Sprache lernen. Genau, und besonders in dem letzten Jahr haben wir uns auch sehr viel mit der Kultur beschäftigt. Ich habe oft dann Interviews mit denen gemacht über verschiedene Themen wie ja, Leben nach dem Tod, Familie, was die dann glauben und so weiter. Ich habe das dann aufgenommen und dann die Aufnahmen in den Computer eingetippt Und dabei habe ich manchmal richtig geheult, weil es mir aufgefallen ist, wie hoffnungslos diese Religion ist und wie leer es ist und wie sehr die Menschen Jesus brauchen. Also Gott hat wirklich diese Zeit gebraucht, uns die Details richtig ans Herz zu legen. Übrigens die F, also die ist auf dem linken Bild, die ist eine sehr gute Freundin geworden und die hat mir ihr Zeugnis erzählt. Die ist mit 21 Jahren Christin geworden und das war so schön zu sehen, wie sehr sich ihr Leben verändert hat, nachdem sie Jesus kennengelernt hat. Ja.
Ja, vielleicht ist euch schon aufgefallen, von den Namen, das sind alles recht kurze Namen, Go, An, F, Im, R. In Thailand ist das so, dass wenn jemand geboren wird, dass die so einen ganz langen, alten Namen auf dem Pass haben, den aber eigentlich, den man nur für offizielle Dokumente benutzt. Und für alles andere benutzt man einen Spitznamen. Also ein Spitzname ist ganz wichtig. Und das sind halt alles die Spitznamen von denen. Ich glaube, F sollte ursprünglich Elf heißen, aber die können das L nicht aussprechen, dann wurde es halt zu F. Und ganz viele englische Wörter sind sehr populär. Und ich möchte euch auch erzählen von meinem Freund Sim, wie die Sim-Karte. Warum auch immer die den Namen haben, weiß ich nicht. Ja, Sim habe ich getroffen an der Universität. Wir haben Fußball zusammen gespielt. Und er ist jemand, der gerne Leute anquatscht, besonders Ausländer, der keine Angst hat, Englisch zu sprechen. Viele Thais haben da eher Respekt vor. Und ja, er hat mich dann einfach immer wieder eingeladen, mit Fußballspielen zu kommen. Wir haben unsere Nummern ausgetauscht und haben uns immer mehr getroffen. Und ja, ich habe ihn dann auch über die Zeit ein bisschen mehr kennengelernt. Er hat mich natürlich über alles Mögliche ausgefragt, wie es dann hier ist und das Leben überhaupt. Und früher oder später haben wir halt auch darüber geredet, woran wir glauben. Und er hat mir gesagt, dass er in einer Thai-Familie natürlich aufgewachsen ist, was dann heißt, er ist Buddhist. Und er macht das aber eigentlich nur für seine Eltern, so die wichtigsten Zeremonien und sonst geht er eigentlich fast nicht zum Tempel und hat keine große Bedeutung für ihn. Aber gleichzeitig hat er mir immer wieder Videos gezeigt, also in Asien läuft ganz viel über TikTok und Instagram und alle sind immer auf dem Handy die ganze Zeit und er hat mir viele Videos gezeigt von verschiedenen Menschen, die über verschiedene Religionen geredet haben und ja, auch über verschiedene Themen, was denn Religionen zu diesen Dingen denken. Und deshalb habe ich diesen Vers hier aus Psalm 14 mit an die Wand habe den mitgenommen hier, weil das so ein bisschen beschreibt, was ich so denke, was der Sim ist. Ich glaube, dass der ein Sucher ist, jemand, der fragt, der eigentlich nach der Wahrheit sucht und dass Gott das sieht. Und interessant war auch da, ich bin einfach zum Fußball gegangen und Gott hat mir diesen Menschen in den Weg gestellt und danach hat sich diese Freundschaft entwickelt, weil Gott ihn kennt, weil Gott weiß, dass er suchend ist. Und ja, ich war echt erstaunt, er hat mir auch erzählt, dass der als Kind, da waren schon mal Missionare in seiner Schule, haben ihm die Schöpfungsgeschichte erzählt, er hat so ganz gewisse Details echt noch behalten und ja, ich habe ihn dann eingeladen, er ist mit in die Gemeinde gekommen. Habe ihm dann eine Bibel geschenkt, Bibel-Comics, weil Thais lesen nicht so gern Bücher. Ja, und habe immer wieder so, nach gewissen Zeiträumen immer wieder so Fragen auch mit ihm gehabt, wo er mich irgendwelche total tiefsinnigen Fragen gefragt hat. Und ja, vor unserer Abreise konnte ich dann, von meinem Thai her war ich dann so weit, dass ich ihm auch mein Zeugnis erzählen konnte. Und ich habe ihm echt nochmal so ganz klar gesagt, als Christ wird man nicht geboren. Man entscheidet sich dafür, man entscheidet sich für Jesus, weil die Thais, sagt man, die Identität der Thais ist, Buddhist zu sein und unter dem Thai-König zu sein. Das ist deren Landesidentität, so denken die Thais über sich. Das ist ein Land, das wurde nie kolonisiert und das ist ein Land, was immer schon unabhängig war und darauf sind die stolz, das ist deren Identität. Und natürlich ist es dann so, wenn Kinder geboren werden, auf dem Pass muss stehen, was für eine Religion die haben. Und da steht dann halt bei allen meistens Buddhist, weil sie von buddhistischen Eltern kommen. Also dieses Prinzip, überhaupt zu verändern, woran du glaubst, das ist erstmal ganz fremd für die Menschen. Ja, betet einfach für meinen Freund Sim, dass er weiterhin fragend bleibt, auch in der Zeit, wo wir jetzt nicht da sind. Ja, betet, dass, wenn ich wiederkomme, dass ich einfach wieder anknüpfen kann und ja, auch er weiterhin Fragen stellt. Und die Herausforderung, in Thailand zu sein, Alice hat vorhin schon gesagt, wie sie manchmal weinen musste, weil wir über bestimmte Themen mit ihnen geredet haben, wo wir immer wieder diese Dunkelheit und diese Zerbrochenheit gesehen haben im Leben der Menschen und so eine Hoffnungslosigkeit. Und auch mit Sim habe ich das auch einmal erlebt. Wir waren einmal nach dem Fußballspiel Nudeln essen. Kann man ja in Thailand überall an der Straße, gibt es ja Streetfood. Und wir saßen dann da, dann kam seine Freundin noch vorbei, die heißt übrigens Modem, warum auch immer. Ja, auf jeden Fall kamen die vorbei und dann erzählten die so ein bisschen und dann sagte der, ja, wir haben morgen einen Englisch-Test in der Uni oder eine Arbeit. Und dann fragte der mich, kannst du mich segnen? Und ich dachte, wie segnen, was möchtest du von mir, hä? Und hab so ein bisschen nachgedacht und hab dann gesagt, komm, ich bete für dich. Ich bete für euch. Die hatten beide diesen Test. Bin dann nach Hause gegangen und hab so ein bisschen nachgedacht, wieso hat er mir diese Frage gestellt? Das ist irgendwie echt komisch. Und dann ist mir aufgefallen, dass Sim eigentlich von so einer Szene gedacht, daran hat er gedacht. Also das ist das, was Thais oft antreibt, ist, dass die zu jemand gehen, der quasi geistlich was zu geben hat, und um einen Segen bitten, weil es ihnen darum geht, im Leben gut zu leben, Erfolg zu haben, gesund zu sein, vielleicht reich zu sein und all solche Dinge. Und das ist der Grund, warum die Menschen zu den Götzen gehen, Opfer bringen, weil sie glauben, dass sie sich davon etwas erwirken. Also dieser Mann, der wird dem Mönch zuerst eine kleine Gabe gegeben haben, irgendein bisschen Essen, und dafür bekommt er dann diesen Segen, der in Bali geredet wird, also das können die nicht mehr verstehen. Und er glaubt dann halt, dass er sich damit etwas Gutes erwirkt hat. Und das hilft ihm dann, gibt ihm Hoffnung, durch den Tag durchzukommen. Oder wenn jemand krank ist, dann ist das auch total wichtig, dass man halt zum Tempel geht oder zu einem Mönch und was erwirkt, damit diese Person besser wieder gesund wird. Und ich glaube, dass Sim über diesen Test nachgedacht hat, den er hatte und dachte, okay, der Ben, der hat irgendwo vielleicht geistig was zu geben, der kennt sich mit Jesus aus. Okay, dann frage ich den mal, ob der mich segnen kann. Vielleicht hilft mir das. Und das zeigt euch vielleicht so ein bisschen die Dimension, was die Menschen eigentlich suchen in Thailand. Also da ist keine Rede von einer Beziehung zwischen Mensch und Gott, keine Rede von Gottes Geschichte mit dieser Welt. Da geht es um das Hier und Heute. Da geht es darum, ja, gut zu leben oder zumindest kein Unglück zu haben. Und da sind die echt erfinderisch. Also da gibt es halt ohne Ende verschiedene Statuen in den Tempeln, nicht nur Buddha. Und alle möglichen Dinge, die sie sich so gebaut haben, um zu denken, dass sie Sicherheit und Hoffnung haben. Ja, das soweit vielleicht zu dem geistlichen Aspekt, den wir da in Thailand so mitgekriegt haben. In der Zukunft, wir haben ja schon gesagt, möchten wir mit Ethnos 360 arbeiten und diejenigen, die kennen, das ist eine Missionsorganisation, die sagt, wir möchten Gemeinden gründen in Volksgruppen, die noch keine Gemeinde haben oder auch keine Bibel oder sehr wenig Christen nur haben. Und in Südostasien gibt es ca. 300 verschiedene Sprachen, viel halt Minderheitensprachen und natürlich auch noch Volksgruppen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Wir haben hier einmal diese Gemeinde besucht, das war in Thailand, aber die Mitglieder der Gemeinde sind keine Thais, das ist eine andere Volksgruppe, die heißen die Brai, die haben ihre eigene Sprache, die wohnen ein bisschen abgegrenzt für sich auf ein paar Bergketten Richtung Laos und haben da schon immer gelebt, sind Bauern, leben natürlich auch sehr einfach und irgendwann kamen Missionare zu denen und haben eine Gemeinde gegründet und Menschen sind Christen geworden. Und das ist dieser Blick, den Ethnos 360 hat für diese Welt, den wir auch haben, wo wir sagen, das ist uns wirklich auf dem Herzen. Allerdings, in Südostasien, wie Alice am Anfang sagte, arbeitet unsere Organisation auch über die Landesgrenzen von Thailand hinaus. Und wenn ihr Open Doors verfolgt, dann wisst ihr vielleicht, dass in Laos Christen sehr stark verfolgt werden, in Vietnam auch. In Myanmar ist gerade Bürgerkrieg und es ist eigentlich eine schwierige Situation. Und dazu kommt noch, dass viele Volksgruppen von diesen Minderheiten, die leben eigentlich total verstreut über Landesgrenzen hinweg. Also ein Nationalstaat wie die Deutschen, die in Deutschland leben, das ist da, da leben natürlich die Thais, aber da leben auch ganz viele andere Minderheiten, die da schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden leben. Und die leben halt oft über die Landesgrenzen hinweg, besonders Nordthailand, Nordlaos, Nordvietnam, das ist alles bergig, da sind sehr viele verschiedene Stämme, könnte man sagen, oder Volksgruppen. Und es kann ja sein, dass die schon Christen vielleicht eine Gemeinde in einem Land haben, aber im anderen noch nicht. Und es ist halt irgendwie so unser Anliegen, die Gemeinde, die es schon gibt in Thailand, auszurüsten, dass sie selber das Evangelium weitertragen. Also gerade in Laos und in Vietnam kann man eigentlich ganz schlecht als Missionar sein. Da wird man sehr stark beobachtet, da ist man sehr, muss man sehr aufpassen, was man sagt und was man macht, wenn man ganz schnell einfach rausgeschmissen werden kann. Aber wenn ihr die hier alle seht, das war ein Seminar in Vietnam, was wir mitgemacht haben. Das sind Pastoren von einer Volksgruppe, wo es schon viele Christen gibt, die in Nordvietnam leben. Und dieses Seminar zielte darauf ab, sie ein bisschen auszurüsten mit einem Programm, was sie durchlernen können in Gemeinden. Warum braucht der Mensch Jesus Christus? Und das haben wir auch so mitgestalten können ein bisschen. Und das hat uns so ein bisschen die Augen geöffnet. Diese Leute hier, die haben die Möglichkeit, da zu wohnen, wo wir nicht hin können. Die haben die Möglichkeit, das Evangelium weiterzutragen an diese Volksgruppen, die noch nicht von Jesus gehört haben. Und haben da sicherlich etwas mehr Freiheit und wahrscheinlich werden die weniger beobachtet als wir. Und das ist auch etwas, wo Alice und ich sagen, dass wir eigentlich gerne in der Zukunft daran involviert sein wollen, mit der Gemeinde, die schon da ist, zusammenzuarbeiten, Menschen auszurüsten und weiterzuschicken. Und ja, das machen wir nicht alleine. In Thailand waren wir jetzt die letzten 3 Jahre besonders mit diesem Team hier zusammen, unsere Freunde. Wir sind 3 Familien und 2 Frauen sind auch noch dabei. Wir haben alle gleichzeitig so ein bisschen Thai gelernt und ja, jetzt fragen wir uns gerade, Herr, was hast du für uns? Wo willst du uns hier haben? Thailand ist ein großes Land, es gibt viele Möglichkeiten, man wird auch ständig immer in eine oder diejenige Richtung gezogen, das ist unbedingt das, was du machen solltest. Ja, betet einfach, dass wir das rausfinden können, was Gott für uns hat und den Ort finden, wo er uns haben möchte. Ja, ich möchte jetzt vielleicht zum Abschluss in unserem Bericht einfach nochmal ein paar Gebetsanliegen durchgehen und dass wir eine Gebetsgemeinschaft haben, bevor ich noch eine Predigt halte. Ja, ich gehe einfach nochmal kurz durch. Also betet für Thailand als ganzes Land. Ich habe euch vorhin ein bisschen beschrieben, was das ausmacht, das buddhistische Land zu sein und was das mit den Menschen macht und die Identität der Thais. Und in Thailand gibt es Missionare seit 1830 und trotzdem gibt es weniger als 1% Christen. Das ist eine Kultur, die sehr hart ist gegen das Evangelium, die oftmals nicht das annimmt. Ja, betet für das Wachstum der Gemeinde, die schon dort ist. Denn Gott hat seine Leute dort und wir durften 3 Jahre in eine Thai-Gemeinde gehen und richtig merken, was Gott schon macht. Also wir sind nur ein kleines Puzzleteil und Gott hat schon seine Leute da drüben. Ja, betet für unseren Zukunftsplan. Wir wissen halt noch nicht genau, was jetzt kommt. Wir wissen, haben halt eine Idee, was wir machen wollen, aber wo es dann richtig hingeht, das liegt in Gottes Hand. Betet für mehr Missionare. Wir von Ethnos, ich glaube, die gibt es schon seit den Mit-50ern des Ethnos in Thailand und gerade in den letzten 20 Jahren kamen sehr wenig neue Missionare und wir sind ein sehr kleines Team und müssen echt gucken, wie schaffen wir alle Aufgaben, auch von der eigenen Leitung und ja, einfach weiterzumachen. Ja, und betet für unsere Freunde, die wir vorgestellt haben. Er haben wir selber persönlich gar nicht vorgestellt. Das ist unsere Sprachhelferin, die hat 2,5 Jahre mit uns gelernt und sie ist auch eine Buddhistin. Die hat das Evangelium schon gehört und abgelehnt. Und von ihr haben wir halt total viel gelernt und sie wirklich gut kennengelernt und auch total oft gesehen, wie viel Angst sie eigentlich hat und wie wenig Hoffnung. Ja, betet einfach dafür. Ich würde den Frank einfach bitten, dann abzuschließen.
Thank you.
11 bis 13. Okay. Ich lese einmal. Das sind Verse, die mir eigentlich in der Vorbereitung auf diese Gemeindebesuche, die wir machen, echt nochmal aufgefallen sind, gerade in der Reflexion von den Menschen, die wir getroffen haben. Also Epheser 2, 11 bis 13. Da steht, darum gedenkt daran, dass ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Ja, besonders das, was in Vers 13 steht, das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Das Nahsein und dann natürlich auch im Gegensatz das Fernsein von Gott. Und dass wir nahegebracht worden sind zu ihm. Und in Thailand konnten wir halt sowohl Christen treffen, als auch natürlich sehr viele Buddhisten. Und man hat den Unterschied sehr stark gesehen. Also, ja, einfach die Menschen, die nahegebracht worden sind zu Gott, die hatten ein ganz anderes Leben. Und auch einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und ja, ich möchte eigentlich, bevor ich jetzt über das spreche, was uns mehr betrifft, die wir nahegekommen sind zu Gott, möchte ich kurz nochmal durch diese Verse 11 und 12 gehen. Da steht ja, die einst Heiden genannt worden sind, also die nicht zu den Juden gehörten, bevor Jesus gekommen ist und die dann zur Gemeinde gekommen sind, die hatten davor, waren die von den Juden ausgeschlossen. Das waren diejenigen, die gesagt haben, ja, ihr seid die Heiden, ihr seid die Unbeschnittenen, ihr habt keinen Anteil an Gott. Und das hieß halt, dass sie ausgeschlossen waren von den Bündnissen, die Gott mit den Menschen gemacht hat, dass sie keine Verheißung hatten, die Gott ja den Menschen gegeben hat. Und vor allen Dingen diese beiden Punkte, die ich jetzt auch an der Wand habe, dass sie halt ohne Gott in der Welt sind, also sind alleine und dass sie keine Hoffnung haben. Und das ist haargenau das, was wir auch gesehen haben von den Menschen dort und was das Leben dann prägt von denen. Und ja, dieses krampfhafte Versuchen, Hoffnung darüber zu bekommen, dass ich irgendwo hingehe und was erwirke, das haben wir immer wieder gesehen. Wir hatten mal eine Geschichte von unserer Sprachhelferin, da sagte sie uns, sie hatte beinahe einen Unfall. Und wir hatten in dem Zeitraum gerade über diese Dinge im Tempel geredet und dann sagte sie, ja, aber ich war zum Glück am letzten Sonntag im Tempel, deswegen ist mir nichts passiert. Also so denken die halt und darin legen ihre Hoffnung. Und dann haben wir sie gefragt, was wird denn passieren, wenn du einen Unfall gehabt hättest? Aber über die Logikschiene kannst du das deren Denken nicht verändern. Da sagen die ja, dann hat das eine nicht geklappt, dann hätte ich besser woanders hingehen sollen. Also das Leben der Menschen ohne Christus. Keine Hoffnung, fremd von Gott. Alleine in der Welt. Und ich kenne euch nicht. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und du gehörst noch nicht zu Jesus Christus und du kennst Gott noch nicht und diese Hoffnung, die er geschenkt hat. Und dann will ich dich einfach fragen, was passiert, wenn du leidest? Was passiert, wenn du über das Leben nach dem Tod nachdenkst? Und wir Christen, die wir halt in der Beziehung zu Gott leben, wir können halt sagen, ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Ja, und die Christen, die wir dann in Thailand kennengelernt haben, die hatten halt im Gegensatz Freude, Hoffnung, die hatten intaktere Beziehungen. Das war einfach so ein anderes Bild. Ja, jetzt möchte ich noch zu sprechen kommen auf diesen Vers 13. Diejenigen, die nahegebracht worden sind, das sind ja im Grunde auch wir, die heute Morgen hier sitzen in der Gemeinde und zu Christi Leib gehören. Und ich habe mich gefragt, also ich lese den einfach nochmal vor, den Vers. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, nahegebracht verstehe ich, aber warum erwähnt Paulus jetzt das Blut des Christus? Was bedeutet das? Also warum ist das wichtig? Und dann ist mir so im Nachdenken ein bisschen eingefallen, da wird ja auch an anderer Stelle drüber geschrieben, über das Blut des Christus. Und ich lese mal zwei Verse aus 1. Petrus, da schreibt Petrus über das Blut Christi. 1. Petrus 1, 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Petrus vergleicht hier die Wertigkeit von dem Blut Christi mit den Dingen, die für uns viel wert sind, Gold und Silber. Aber er sagt halt, das sind vergängliche Dinge. Die können verrosten, vielleicht verlieren wir sie. Die verlieren an Wert über Zeit. Und Petrus macht halt diesen Vergleich, um zu sagen, so ist es aber eben nicht bestellt um das Blut, das für dich vergossen wurde. Dieses Blut verliert halt niemals seinen Wert. Also würde ich heute ein neues Auto kaufen, fahre das in ein Jahr, dann ist der Wert des Autos bestimmt schon mal um 50% reduziert. Ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall verliert das ziemlich schnell an Wert. Und genau auf diesen Wert möchte ich heute mit euch so zu sprechen kommen. Denn unser himmlischer Vater hat uns, die wir jetzt nahegebracht worden sind zu ihm, der hat uns so sehr gewollt, dass er so einen hohen Preis für uns bezahlt hat. Wenn wir etwas kaufen, dann entscheiden wir uns ja, okay, wir geben so und so viel Geld für diese Sache aus. Und genauso hat der himmlische Vater das mit uns gemacht. Er hat uns gewollt und hat diesen hohen Preis für uns bezahlt. Aber was wir auch von diesem Beispiel, von diesem Blut lernen, ist halt, dass es ein hoher Wert ist, der feststeht. Also der verändert sich nicht. In Gottes Augen bist du immer noch genauso kostbar und wertvoll, wie an dem Tag, als du Jesus noch nicht kanntest. Er hat schon damals diesen hohen Preis für dich bezahlt und auch heute bist du genauso kostbar und wertvoll in den Augen von deinem himmlischen Vater. Dein Wert steht fest bei deinem himmlischen Vater. Und ich dachte, das ist echt cool, wir dürfen das wissen. Gott liebt uns so sehr, er hat uns gewollt, er hat uns wert geachtet und hat dafür Christus für uns gesandt. Und doch ist mir das als Christ so oft nicht bewusst. So oft sind alle möglichen anderen Dinge irgendwie in meinem Kopf vom normalen Leben und es ist irgendwie schwer, das im Kopf zu behalten und sich selber auch so zu sehen, aufzustehen und zu sagen, hey, ich weiß, dass ich heute geliebt bin. Ich weiß, dass ich heute wertgeachtet bin, selbst wenn Menschen mich nicht lieben oder wertachten, aber mein Gott achtet mich. Und vorhin konnte ich schon sehen, dass die Gesa ein Lied eingeübt hat. Da hatte ich sie drum gebeten. Das heißt My Worth is Not in What I Own. Das ist ein Lied von den Gettys. Und in diesem Lied, finde ich, bringen die total gut diesen Aspekt dieser Wertigkeit, den wir vor Gott haben, raus. Und ich habe das einfach mal übersetzt, weil das sonst ein bisschen zu lange dauert. Aber da steht, mein Wert liegt nicht in dem, was ich habe oder was ich in meiner Kraft, sondern in dem kostbaren Wunden der Liebe am Kreuz. Mein Wert liegt nicht in meinen Fähigkeiten, meinem guten Namen, ob ich siege, verliere, mich freue oder mich schäme, sondern im Blut Jesu, das am Kreuz geflossen ist. Zwei Wunder muss ich hier bekennen, mein Wert und meine Unwürdigkeit. Mein Wert steht fest, das Lösegeld wurde für mich bezahlt am Kreuz. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus in Epheser 2 das Blut Christi daran bringt. Und wenn wir darüber nachdenken, was Gott für uns gemacht hat, dann zieht uns das auch zu ihm hin. Dann bringt uns das auch heute noch in Gedanken nahe zu ihm. Wenn wir uns auch so sehen und uns einander so sehen, wie Gott uns sieht und wenn wir auf den hohen Wert achten, den Christus, den Gott ja, gegeben hat, für uns bezahlt hat. Und ich muss leider bekennen, als ich in Thailand war, und vorhin habe ich es auch schon gesagt, man verliert oft diesen Gedanken. Man denkt oft, dass der Wert, den wir für Gott haben, dass der darüber definiert ist, was wir machen. Ob wir gehorsam sind, was für Dinge wir tun, ob ich für Gott arbeite oder nicht. Und gerade für uns Wir sind in Thailand angekommen und es fing langsam an, aber dann wurde der Arbeitsaufwand immer mehr und immer mehr. Und es wurde immer schwieriger, fertig zu werden mit Dingen und oftmals auch gar nicht. Und ja, ich habe mir dann oft so Ideale gesetzt und gedacht, ah, wenn ich jetzt meine 8 Stunden am Tag Sprachlernen schaffe, dann denkt Gott auch, oder so habe ich zumindest gedacht, dann denkt Gott über mich, okay, du hast dein Bestes gegeben, das ist super. Oder wenn ich in einer schwierigen Situation bin und dann perfekt reagiere oder immer direkt alles zu Gott bringe, wenn ich in Schwierigkeiten bringe, dann ist Gott zufrieden mit mir. Also im Grunde, wenn ich mich richtig verhalte, dann liebt mich Gott. Und an diesem Gedanken bin ich echt manchmal verzweifelt, weil ich meine Ideale, die ich mir gesetzt habe, nie erreicht habe. Ich habe auch immer so ein Bild gehabt, wie denn ein Missionar sein sollte und habe dann immer so gedacht, aber in der Realität bin ich das gar nicht. Also ich schaffe das gar nicht, so zu sein. Und vielleicht habt ihr ja auch ein Bild davon, wo ihr denkt, so müsste und sollte ein Christ sein. Und manchmal kommt man an den Punkt, dass man merkt, man erreicht das gar nicht. Man schafft das gar nicht. Und ich dachte immer, okay, ich bin nur so geliebt, wie ich auch für Gott nützlich bin. Nicht immer, aber das kam dann halt raus in Thailand, diese Herzenseinstellung. Und ich möchte euch einfach ermutigen, daran festzuhalten, dass der Wert nicht an unseren Taten hängt. Halte daran fest, dass Gott diesen Wert ein für alle Mal bestimmt hat für dich. Und ob du jetzt etwas tust oder nicht tust, du bist ihm nicht weniger wert. Du bist nicht weniger geliebt, sondern du bist so geliebt, wie du bist. Und wir dürfen einfach eine andere Herzenseinstellung haben. Wir sind nahe bei Gott. Ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Mein Wert, der ändert sich nicht vor ihm. Und wir dürfen so uns einander sehen. Und das ist einfach, ja, etwas Wunderbares, womit ich einfach abschließen möchte. Und bevor wir weitermachen, möchte ich noch kurz euch sagen, wir haben hinten einen Tisch mit verschiedenen Materialien. Wir haben einmal unsere Gebetskarte, die dürft ihr sehr gerne mitnehmen. Darauf stehen auch unsere E-Mail-Adressen, wenn ihr euch gerne für einen Rundbrief anmelden wollt. Okay, das ist jetzt nicht der Barcode. Der ist auf der Box. Also wenn ihr euch per Handy anmelden wollt, das ist wahrscheinlich am leichtesten, dann scannt ihr einfach einen Barcode. Ansonsten könnt ihr auch das auf einen Zettel schreiben und in diese Box schmeißen. Für die Datenschutzgrundverordnung müssen wir das so machen, dass kein anderer das sehen darf. Genau, aber da ist halt die Möglichkeit, dass ihr euch anmeldet, um regelmäßig halt Rundbriefe von uns zu bekommen, wo wir einfach weiter berichten werden. Und dann haben wir noch verschiedenes Material von Ethnos 360. Da möchte ich hinweisen auf diesen Abend hier. Es ist kein Abend, das ist ein Tag. Jump. Das ist für diejenigen, die an Missionen interessiert sind und die einfach mehr hören wollen. Und das findet in Hückeswagen statt am 1. Februar. Wer interessiert ist, kann sich das gerne mitnehmen. Es gibt eine Konferenz, eine Missionskonferenz, die findet in England statt. Ist für Familien. Und die heißt Make a Difference. Wer interessiert ist, kann sich das auch gerne mitnehmen. Und da sind noch verschiedene andere Hefte von Ethnos 360. Geht hin ist deren regelmäßiger Rundbrief quasi. Da sind ganz viele andere Berichte von Missionaren, wer von euch noch mehr interessiert daran ist. Ja, das erstmal soweit von uns.